Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Anschlag von Hanau, der sorgt nicht nur für Entsetzen, Wut und Gesprächsstoff über rechte Gewalt bei uns in Deutschland.
Also der Modus operandi ist immer derselbe.
Es wird immer noch sehr verharmlost und das darf nicht sein. Da muss endlich was getan werden.
Das Resultat von diesem Terroranschlag sind natürlich auch unzählige Schlagzeilen, Tweets und Sondersendungen.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Brennpunkt. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa...
Heute müssen wir schon wieder über einen rassistischen Terroranschlag sprechen.
Aber wie genau wird da jetzt eigentlich berichtet, analysiert und getalkt? Wer kommt zu Wort und wer kommt nicht zu Wort? Es gibt da einige interessante Beobachtungen dazu, wie die Medien in Deutschland mit diesem Anschlag umgehen und umgegangen sind. Das besprechen wir heute mit der Journalistin Sheila Maisorka. Und wir reden über den Iran. Die Parlamentswahlen dort haben begonnen. Sie werden sich ein paar Tage hinziehen. Aber kann eine Wahl in so einem Land wie dem Iran überhaupt irgendwas verändern? Wie viel Hoffnung haben die Iraner da? Das erklärt uns meine Kollegin Karin Sens in Teheran. Alles an diesem Freitag, den 21. Februar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Hallo?
Ja, hallo. Ja. Tobias Armbruster hier.
Ja, hallo, Sheila. Hallo. Kann man das gut verstehen?
Sheila Maisorka ist Journalistin. Ich habe mich vorhin mit ihr über die Berichterstattung zu Hanau unterhalten. Also über das, was die Zeitungen, die Radio- und die Fernsehsender da seit Donnerstagabend so alles produziert haben. Und ich wollte mit ihr sprechen, weil sie eine von zwei Vorsitzenden ist bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Und sie hat mir erstmal erklärt, was das eigentlich für eine Organisation ist.
Wir sind Medienmacher, Medienmacherinnen mit deutschen und migrantischen Hintergrund. Wir setzen uns für Vielfalt in den Medien ein. Es geht um Vielfalt in den Themen, in den Perspektiven, aber vor allem auch im Personal. Bisher ist es so, dass Menschen aus migrantischen Familien im Journalismus wirklich unterrepräsentiert sind und das wirkt sich auch auf die Berichterstattung aus. Es gibt uns seit 10 Jahren ungefähr und wir versuchen also viel mit Redaktionen zu sprechen, aber auch in der Politik uns einzumischen per Statements, mit Treffen und so weiter, sowohl medienpolitisch wie auch was Integration, Migration und so weiter angeht. Ich bin eine von zwei Vorsitzenden, muss man dazu sagen. Die andere Vorsitzende ist Ferda Ataman, also wir machen das zusammen.
Und vor diesem Hintergrund, ganz grob einfach mal am Anfang gefragt, wie hast du da gestern das erlebt, wie da in den Medien in Deutschland über Hanau, über diese beiden Anschläge berichtet worden ist?
Also ich habe das auf verschiedenen Kanälen verfolgt, einmal so regulär Zeitungen und Fernsehen, aber auch auf Twitter. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen. Also ich war erstmal, kann man vorweg sagen, ich war positiv überrascht. Normalerweise hat man immer sehr viel Betroffenheitslyrik bei diesen ganzen Geschichten, bei jedem Anschlag, bei jedem Attentat, aber es wird nicht viel über Rassismus gesprochen. Das war diesmal anders. Das habe ich als sehr erfreulich erlebt. Der ARD-Brennpunkt am Donnerstagabend hat also durchgängig das Wort Rassismus benutzt und nicht Fremdenfeindlichkeit. Das ist für uns sehr wichtig. Da haben wir auch bei den neuen deutschen Medienmacher öfter Statements zu abgegeben. Es geht darum, wenn man sagt Fremdenfeindlichkeit, dass man sich die Perspektive, dass man eigentlich die Perspektive des Täters übernimmt. Nämlich, das sind Fremde, auf die hier in diesem Fall geschossen oder die erschossen wurde. Wir möchten klarstellen, dass es hier sich nicht um Fremde handelt. Das sind keine norwegischen Touristen gewesen, sondern Menschen, die hier leben, die hier zu unserer Gesellschaft gehören, egal ob sie aus migrantischen Familien kommen oder nicht oder ob sie deutsche Staatsangehörigkeit haben oder nicht. Es waren keine Fremden, es waren junge Hanauer. Deswegen ist es wichtig zu sagen, nein, die Ideologie, die dahinter steht, ist Rassismus. Es geht hier nicht um Fremdenfeindlichkeit. Das war sehr erfreulich, dass es im ARD-Brennpunkt durchgängig so gehandhabt wurde. Auch Maybrit Illner hatte eine Spezialsendung dazu. Unter den Gästen war auch eine Frau aus einer migrantischen Familie, Kübra Gümüşay. Was ich auch gut fand, der Einspieler bei Maybrit Illner, wo das Thema praktisch nochmal vorgestellt wurde, lief unter dem Titel Rassismus tötet. Und das fand ich sehr gut.
Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Maybrit Illner kurz zugehört. Das war eine Runde, da saßen eben diese die Journalistin, wie kann ich sagen, türkischstämmige Journalistin. Dann saß Claudia Roth von den Grünen da, eine linken Politikerin. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, das war mir alles zu viel aus der gleichen Richtung. Und ich habe dann irgendwann nach 20 Minuten abgeschaltet. Habe ich da einen Fehler gemacht? Ich habe mir gedacht, da hätte ich lieber stattdessen 45 Minuten ein wirklich vertiefendes Interview gehört zu dem Thema, als vier oder fünf Leute, die um einen Tisch rumsitzen und alle das Gleiche sagen. Armin Laschet, genau, der war auch noch dabei.
Ja, und es war noch ein Rechtsextremismus-Experte dabei.
Das aber es ging irgendwie alles so ein bisschen in die gleiche Richtung, also keine besondere Diskussion. Ist Kontroverse dann an so einem Tag nicht erlaubt?
Ja, was heißt nicht erlaubt? Warum soll man kontrovers darüber diskutieren, ob Menschen geschützt werden müssen oder nicht? Was soll man dabei kontrovers diskutieren? Ich glaube, da gibt es nichts zu diskutieren, wenn Menschen erschossen werden, wenn Menschen aus rassistischen Gründen erschossen werden, dann muss man über Rassismus diskutieren. Und dann, finde ich, kann man graduell diskutieren darüber, was die besten Maßnahmen sind, aber nicht ob oder ob nicht. Insofern finde ich, in dem Augenblick zum Beispiel jemanden von der AfD einzuladen, fände ich so dermaßen unangebracht. Und dieser Fehler wird oft genug begangen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er an diesem Abend nicht begangen wurde. Weil wenn wir uns hier nicht auf einen demokratischen Grundkonsens einigen, und damit meine ich das Grundgesetz, und dann ist für mich keine Grundlage für eine Diskussion mehr gegeben.
Mhm. Gut, das heißt, ist dein Eindruck, haben da die deutschen Medien auch etwas draus gelernt oder haben die Konsequenzen gezogen aus den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre?
Ich weiß nicht, ob es die Wahlergebnisse sind, aber vielleicht auch die Debatte darüber. Und auch wir seit einer Weile führen wir eine Debatte darüber, wie in den Medien mit den Rechtsradikalen umgegangen wird. Unter anderem die neuen deutschen MedienmacherInnen haben da viel zu beigetragen. Insofern glaube ich, dass der Lerneffekt nicht von alleine kommt, aber es trifft auch nicht für alle Medien zu. Also zum Beispiel Focus hat getitelt Shisha-Morde. Das ist wirklich analog zu den Dönermorden. Da kann man sagen, da wurde nichts draus gelernt. Bild hat an demselben Abend live berichtet auf dem neuen Bild-Fernsehkanal. Und da wurde wild spekuliert über irgendwelche Russen-Mafias und so weiter. Also wieder genauso wie bei den NSU-Morden. Da kann man auch sagen, nichts dazugelernt. Aber ich finde es erfreulich, dass jetzt bei den Talkshows, zumindest den beiden gestern Abend, Maybrit Illner und Markus Lanz, tatsächlich eine andere Haltung eingenommen wurde.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel Twitter ansieht, da sieht man ja durchaus, dass es viele Leute gibt, die tatsächlich da doch noch ein paar Fragezeichen haben. Die AfD hat sich natürlich auch gestern geäußert und hat gesagt, das war ein Irrer. Und da jetzt einen politischen Zusammenhang herzustellen, das sei völlig unseriös. Ist das nicht eigentlich problematisch, wenn man solche Äußerungen dann aus solchen Sendungen einfach weglässt und sie nicht weiter verfolgt? Grenzt man damit nicht eigentlich die Leute aus, die so eine Meinung vertreten, und vermeidet man es einfach, sich mit ihnen auseinanderzusetzen?
Ich denke, man kann über die Einzeltäter-Theorie diskutieren. Und es gibt, das kann man natürlich machen. Und das kann man auch machen, ohne AfD-Leute einzuladen. Weiß Gott. Kann ich jetzt mal kurz in Klammern sagen. Also die Einzeltäter-Theorie wird immer gerne rausgeholt, wenn es sich nicht um islamistische, sondern um rechtsradikale Attentäter handelt. Wobei, es ist aber, auch wenn dieser Mensch oder andere Attentäter jetzt nicht einen Mitgliedsausweis für eine rechtsradikale Gruppe hatten oder haben, heißt es nicht, dass sie in Isolation agieren, sondern sie agieren in einem gesellschaftlichen Kontext. Und wenn der gesellschaftliche Kontext bedeutet, dass A, Minderheiten diskriminiert werden, okay, hat man sich daran gewöhnt, aber dass ganz konkret vor allem arabisch- und türkischstämmige junge Männer kriminalisiert werden, dann bewegt sich die Denkweise eines Attentäters innerhalb der Denkweise, einer vorherrschenden Denkweise der Gesellschaft. Das heißt, das Ganze passiert nicht in Isolation, gerade nicht. Und die AfD Hessen hat in den letzten Wochen per Internet-Memes eine massive Kampagne gegen Shisha-Bars gefahren. Also das ist neueren Datums, und hat Shisha-Bars als ein Hort der Ausländerkriminalität und der Bandenkriminalität bezeichnet. Das heißt, das sehe ich durchaus in einem direkten Zusammenhang.
Ist das dann überhaupt noch in Ordnung, bei so einem Verbrechen die Shisha-Bars so massiv zu erwähnen?
Warum denn nicht? Das ist ja in der Shisha-Bar passiert. Das ist ja nicht die Schuld der Shisha-Bars. Das verstehe ich jetzt nicht, die Frage.
Ich meine nur, wenn die tatsächlich, wenn dieser Begriff oder diese Umgebung politisch schon so aufgeladen ist, dass man da ja auch gleich wieder die alte Stereotype bedient.
Nein.
Shisha-Bars können ja durchaus sehr unterschiedliche Orte sein, aber wenn wir von Shisha-Bars reden, dann bedienen wir möglicherweise genau das Stereotyp, was genau von der AfD Hessen gesetzt wurde.
Ja, aber ich meine, dafür sind Medien da, um solche Sachen zu hinterfragen. Und dazu gehört zum Beispiel dann vielleicht einfach Leute von Shisha-Bars einzuladen oder Gäste von Shisha-Bars mit ihnen zu reden und nicht mit den sogenannten, also eben irgendwelchen AfD-Leuten, die dann sagen, oh, wir dürfen hier nichts sagen. Sondern es, also ich finde es interessant, dass immer wieder kommt, wenn jetzt nicht bei jedem Gespräch ein AfDler dabei sitzt, dann werden irgendwelche Leute ausgegrenzt. Nein, wer hier ausgegrenzt wird, sind ganz andere. Wir haben in diesem Land, ist ein Viertel der Bevölkerung aus migrantischen Familien. Die meisten von ihnen Deutsche, nicht alle, aber die meisten. Dieses Viertel der Bevölkerung kommt wirklich relativ selten zu Wort. Und wenn wir, sage ich jetzt mal, zu Wort kommen sollten, dann ist es dabei. Weil diese Stimmen werden ausgegrenzt, diese Stimmen werden nicht gehört. Und an so einem Tag, nach so einem Anschlag, über irgendwelche Leute zu Wort kommen lassen, sagen, oh, das war nur ein Irrer, alles gut, das finde ich unverantwortlich. Weil es gibt genug Menschen von Rechtsextremismus-Experten angefangen, bis zu Betroffenen, die ganz klar sehen, nee, es gibt hier einen Zusammenhang. Das passiert nicht in Isolation, das sind keine Einzelfälle. Wir haben hier eine Kette von wirklich Hunderten Einzelfällen, nicht, also wir haben seit 1990 sind über 200 Menschen getötet worden von Rechtsradikalen. In den letzten 6 Monaten sind mehr Menschen von Rechtsradikalen getötet worden als in der gesamten Zeit der RAF vom Linksterrorismus. Also es steht in keinem Zusammenhang. Insofern, wir reden hier immer wieder von Einzeltätern in den Medien und das ist gefährlich, dieses Narrativ. Weil dadurch sehen wir Netzwerke nicht.
Sheila, und da kommen wir vielleicht dann gleich wieder zum Ausgangspunkt dieses Gesprächs zurück, zu den neuen deutschen Medienmachern. Inwiefern ist diese, wenn du da sagst, das ist so eine einseitige Berichterstattung, inwieweit ist das ein Problem, das möglicherweise dadurch verursacht wird, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht genügend in den deutschen Redaktionen vertreten sind?
Ich denke, es fehlen einfach Perspektiven, multiple Perspektiven. Und gerade in solchen Fällen sieht man dann, dass kein Zugang zu Communities da ist, wenn immer wieder dieselben Leute gefragt werden und eben nicht Menschen aus Communities oder Repräsentanten von verschiedenen Communities, die wirklich dazu was zu sagen hätten. Ich meine, es ist immer löblich, wenn dann jemand den Gemüsehändler von der Ecke interviewt dazu, der hat auch bestimmt was dazu zu sagen. Aber es ist oft so, dass nicht bekannt ist, wer in welchen Communities wirklich dazu gearbeitet hat. Und diese Leute gibt es. Dennoch denke ich, es gibt ja eine Lernfähigkeit bei Journalistinnen und Journalisten, egal welchen Hintergrund, also jeder und jede kann das richtig machen. Ich möchte da in diesem Zusammenhang auch wirklich positiv hervorheben, dass Herr Fromberger von dpa gesagt hat, sie würden nur fremdenfeindlich schreiben, wenn sie eine offizielle Stelle, Polizei oder so, zitieren würden. Ansonsten immer rassistisch. Und das finde ich wirklich sehr, sehr positiv für eine Nachrichtenagentur, dass da einfach ein gedanklicher Prozess begonnen hat und bestimmte Konsequenzen gezogen werden. Und wir sagen immer von den neuen deutschen MedienmacherInnen, dass jede kann ein verantwortlicher Journalist, Journalistin sein und mit diesen Themen vernünftig umgehen. Man muss sich aber damit beschäftigen. Und Vorurteile können bestehen, die bestehen bei jedem von uns, das ist normal, so wächst man halt auf. Aber man kann die hinterfragen, man kann mit Leuten sprechen, die betroffen sind und die können in der Regel was Vernünftiges dazu sagen.
Gut, jetzt haben wir schon wieder, Sheila, ganz viel über Rechtsextremismus, über Rassismus gesprochen, aber bei dem Täter stand ja auch noch eine andere Sache auf der Agenda, Frauenverachtung.
Ja.
Massive Frauenverachtung. Kommt das viel zu kurz?
Ich denke, das muss genauso diskutiert werden, weil diese Dinge gehen Hand in Hand. Rechtsradikale sind selten überzeugte Feministen. Also das gesamte völkische Frauenbild geht auch mit einem mehr als traditionellen Familienbild einher und einem sehr rückwärtsgewandten Frauenbild. Und unter diesen Leuten gibt es dann auch noch extreme Frauenfeinde. Es gibt die Incels, die Involuntary Celibates, die keine Freundin haben und die Schuld nicht bei sich selber suchen, sondern bei allen Frauen. Und das ist auf jeden Fall ein Element, das vielleicht unterschätzt wird. Generell kann man das in verschiedenen rechtsradikalen Zusammenhängen, nicht nur in Deutschland, sehen, dass die Haltung gegenüber dem Ausland rassistisch, nationalistisch ist und die Politik ins Innere hinein ganz stark frauenfeindlich und natürlich auch rassistisch gegenüber Minderheiten. Aber das sind nicht Dinge, die voneinander getrennt laufen, sondern die sind verzahnt und ich finde, man muss sie unbedingt zusammen diskutieren.
Sheila, dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um das hier mit mir zu diskutieren. Dankeschön.
Vielen Dank auch.
So, irgendwas höre ich.
Ja, hallo.
Karin Senz hier, hallo.
Meine Kollegin Karin Senz ist zurzeit in Teheran und sie ist da, weil da die Parlamentswahlen stattfinden. Heute, an diesem Freitagmorgen, haben die Wahllokale geöffnet. Und bei Wahlen im Iran, da gibt es ja immer zwei Lager, über die abgestimmt wird. Auf der einen Seite die Hardliner, auf der anderen die Reformer. Ich habe Karin deshalb zuallererst gefragt, welche Seite denn bei dieser Wahl jetzt die besseren Chancen hat.
Also, wenn man den Experten Glauben schenkt, dann werden definitiv die Hardliner und die Konservativen diese Wahl gewinnen. Warum? Bis jetzt hat ja die Mehrheit das Lager der Reformer. Die haben vor 4 Jahren die Wahl gewonnen. Hintergrund war damals tatsächlich, dass wir ja 2015 den Atomdeal bekommen haben. Das haben vor allem Präsident Rouhani und Außenminister Zarif damals ausgehandelt. Das sind eben beide, welche die dem Lager dieser Reformer angehören. Und sie hatten dem Iran damals versprochen, dass durch diesen Atomdeal die Isolation des Landes beendet wird, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung geben wird. Das hat sich so nicht erfüllt. Wir wissen ja, dass US-Präsident Donald Trump diesen Atomdeal 2018 aufgekündigt hat, eine Sanktion nach der anderen gegen den Iran verhängt hat, was wirtschaftlich fatal war für das Land. Wir haben eine unglaublich hohe Rezession. Und die Leute sagen eben, guck, das, was uns die Reformer da versprochen haben mit der Mehrheit im Parlament, das haben sie nicht erfüllt.
Und welche Rolle spielt denn überhaupt das Parlament im Iran?
Naja, es hat vor allem eben eine gesetzgebende Kraft. Da gibt es durchaus, also manche sagen, das Parlament hat überhaupt keine Bedeutung. Das, glaube ich, kann man so nicht sagen. Aber natürlich ist es im Iran schon so, dass der oberste Führer Ayatollah Khamenei das letzte Wort in allen Dingen hat, so auch in gesetzgebenden Entscheidungen. Also ja, es hat einen gewissen Einfluss, aber natürlich keinen letztendlich entscheidenden. So kann man es, glaube ich, am besten formulieren.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, Kabe Karin, dann sind jede Menge Kandidaten aus dem Lager von Rouhani gar nicht erst zugelassen worden zur Wahl. Ist das der Fall und inwiefern hat sowas einen Einfluss auf das Wahlergebnis?
Also es gab wohl über 14.000 Bewerber, die eben kandidieren wollten aus verschiedenen Lagern und der Wächterrat, der eben darüber entscheidet, wer zur Wahl zugelassen wird und wer nicht, der hat eben viele Bewerber, also knapp die Hälfte abgelehnt. Da sind viele Reformer dabei, da sind aber beispielsweise auch gemäßigte Konservative dabei und es führt dazu, dass wir Wahlkreise haben von den gut 200, die es im Iran gibt, in denen eben nicht zwei verschiedene Lager antreten, sondern in denen die Wähler praktisch hier keine Wahl zwischen politischen Lagern haben.
Und was sagen die Iraner zu so einem System? Nehmen die das einfach so hin?
Also wir merken insgesamt ein großes Desinteresse an diesen Wahlen. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen eben, wie vorhin schon erwähnt, diese Enttäuschung durch die Reformer. Man hat sich da einfach deutlich mehr versprochen, ist enttäuscht worden. Also die, die sie vor allem damals gewählt haben. Viele haben auch gesagt, das war ein Fehler, dass wir die Reformer gewählt haben. Die Enttäuschung kommt aber sicherlich eben auch daher, dass man in manchen Regionen vielleicht keine Wahl hat. Die Enttäuschung ist besonders groß, muss man schon auch ehrlicherweise sagen, jetzt in Teheran, in der Hauptstadt, auf dem Land, sieht es vielleicht noch mal so ein bisschen besser aus. Da kennen die Leute auch oft die Kandidaten persönlich und wählen sie dann deshalb unabhängig vom Lager. Und es ist natürlich auch so, dass viele eben auch kein Vertrauen mehr in dieses System haben. Das kommt sicherlich auch noch mal dazu. Also wir haben teilweise versucht, auf den Straßen Menschen zu finden, die eben zur Wahl gehen. Das war gar nicht so einfach. Ein Mann beispielsweise, der ist mit seinem kleinen Jungen durch den Park spaziert und dann hat er zu seinem Sohn gesagt, ja komm, mach das mal. Wir waren ganz gespannt, was kommt denn jetzt? Und dann hat sich dieser Dreijährige hingestellt und hat gesagt, es lebe der Schah. Also man provoziert regelrecht das Regime, um zu zeigen, dass wir an eurer Wahl sozusagen, so wie Sie das nennen, kein Interesse haben.
Ich wollte dich das gerade noch fragen. Du warst ja auch viel im Iran unterwegs im Vorfeld dieser Wahl. Was ist denn da dein Eindruck als Journalistin, wie frei kannst du als Journalistin aus dem Iran berichten? Wie ist das zum Beispiel, Leute auf der Straße anzusprechen? Geht das so einfach mit einem Mikrofon?
Also ich war eben nicht viel im Iran unterwegs, sondern viel in Teheran, in der Hauptstadt, denn für außerhalb hätte ich wieder extra Genehmigungen gebraucht und das ist dann doch in der Regel auch etwas aufwendiger. Ich habe nicht direkt gemerkt, dass man mich beobachtet. Das kann ich so nicht sagen. Aber man ist durchaus von vielen Seiten sehr interessiert daran, was wir machen. Ich habe jetzt aber keinen Schatten. Zumindest merke ich das davon nichts. Also das kann ich nicht behaupten. Ich habe auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Heute Morgen war es allerdings so, dass wir in einem kleinen Wahllokal waren. Das war in einer Moschee. Und wir haben da erstmal, wollten da sofort mit unseren Umfragen loslegen. Also die Menschen fragen, warum sie wählen gehen. Dann kam erstmal Offizieller und wollte unsere Papiere kontrollieren. Das hat dann auch reibungslos geklappt. Dann durften wir also loslegen. Und irgendwann später hat er uns dann den Hinweis gegeben, es wäre schön, wenn wir nicht allzu lange bleiben. Ich würde mal sagen, er hatte jetzt nicht die große Order von oben, uns möglichst schnell zu vertreiben, denn es gibt in großen Wahllokalen sehr viele Kollegen, die da ungehindert arbeiten können, sondern ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich nicht wohlgefühlt, dass er jetzt verantworten muss, dass er sozusagen uns hier erlaubt, Aufnahmen zu machen. Also er war sich einfach selber nicht so ganz sicher. So würde ich das an der Stelle interpretieren.
Was ist denn dein Eindruck zur Stimmung im Land? Hat sich da etwas verändert seit der Tötung von General Soleimani? Das hat ja, ich erinnere mich da noch dran, das hat ja zu diesen ganz großen Protesten nochmal geführt im Land. Und wir haben das hier natürlich aus Deutschland ja mit großem Interesse verfolgt. Da sind ja überall die Menschen auf die Straße gegangen. Hat das irgendwie nochmal etwas in Bewegung gesetzt, politisch, auch bei den Menschen dort?
Also wir hatten heute eine Wählerin interviewt, die gesagt hat, sie wählt jemanden, der eben die Linie von Soleimani fortsetzt. Aber insgesamt würde ich sagen, wir haben schon vor den Ereignissen im Januar, also bevor die Amerikaner Soleimani haben töten lassen im Irak, bevor es die Vergeltungsschläge des Iran-Dorn im Irak gegeben hat auf US-Stützpunkte dort, bevor der Flugzeugabschuss war im Iran, hatten wir schon eine eher depressive Stimmung, weil die Menschen tatsächlich nicht sehr hoffnungsvoll in die Zukunft gucken, ob der drohenden Kriegsgefahr, ob der niedrigen Perspektive, der schlechten Perspektiven, was die wirtschaftliche Situation angeht. Bei Soleimani hatte ich so das Gefühl, da ist man mal kurz sehr eng zusammengestanden, nicht unbedingt, weil die Menschen zu 100% hinter Soleimani standen, sondern weil sie einfach die Art und Weise, wie Amerika mit ihnen umspringt, einfach so nicht hinnehmen wollten. Das ist allerdings spätestens nach dem das Regime eingestanden hat, dass sie die ukrainische Passagiermaschine über Teheran abgeschossen hat, wieder gekippt. Und da hat man schon bei vielen erlebt, dass sie eben kein Vertrauen mehr in die Führung haben. Das hat sich an der Stelle sicherlich nochmal bestärkt. Bei vielen anderen kam dieser Gedanke auch nochmal neu auf. Und das spürt man eben auch jetzt in diesen Wahlen. Das Vertrauen in das System, das ist vielen abhanden gekommen.
Was könnte sich denn verändern nach dieser Wahl im Verhältnis zwischen dem Iran und den USA und auch Europa?
Naja, bisher hatten wir eine Mehrheit der Reformer im Parlament und ich habe es gesagt, Rouhani, Zarif, das sind Reformer, die den Atomdeal vorangetrieben haben, damals auch abgeschlossen haben. Wenn jetzt, wie es Experten vorhersagen, die Hardliner und die Konservativen die Mehrheit im Parlament bekommen, dann kann man davon ausgehen, dass diese Linie nicht fortgesetzt wird, denn die haben von Anfang an gesagt, dass man mit den Amerikanern nicht verhandeln kann, dass dieser Atomdeal ein Fehler ist, dass man das eben nicht machen darf, also sprich, man wird sicherlich weniger aufgeschlossen gegenüber dem Westen sein.
Und wann können wir mit einem definitiven Wahlergebnis rechnen?
Das kann 3 Tage sogar dauern. Also erstmal wird es wahrscheinlich Ergebnisse aus Regionen außerhalb von Teheran geben, aus kleineren Wahlbezirken. Bei Teheran kann das bis zu 72 Stunden dauern. Ich glaube, interessant wird vor allem sein, wie viele Menschen sich an dieser Wahl beteiligen. Das Regime hat ja gesagt, also man rechnet durchaus mit 50%. Ein konservativer Kandidat hat gesagt, wenn es weniger als 50% ist, dann sieht man durchaus, dass da ein Stück an Vertrauen verloren gegangen ist. Es gibt eine Umfrage, wonach es nur 24% Wahlbeteiligung werden sollen. Also da gibt es viele Spekulationen. Möglicherweise wissen wir dazu morgen schon mehr.
Dann danke ich dir vielmals, Karin, für diese Einzelheiten und Informationen zur Lage im Iran an diesem Tag der Parlamentswahlen. Dankeschön.
Ich danke auch.
Das war unser täglicher DLF-Podcast, der Tag, an diesem Freitag, den 21. Februar 2020. Feedback kriegen wir immer gerne auf dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Tobias Armbruster. Ciao.